Moin, liebe Fußballmenschen und Interessierten. Ich habe eine frohe Nachricht zu verbreiten. Nein, ich verkaufe heute nichts, sondern die Taskforce hat die Ergebnisse präsentiert. Ich bin begeistert. Ich wusste gar nicht, dass sie es so schnell hinkriegen. Aber sie haben es geschafft. Ja, und ich möchte sie euch natürlich auch vorstellen, weil das ist natürlich interessant, wie denn der Fußball 2030 aussehen wird, was dann zu managen sein wird und auf was wir uns da freuen können. Und ja, wenn wir uns jetzt mal angucken, also wann haben sie die veröffentlicht? Am 3.2.2021 gab es diese virtuelle Pressekonferenz mit Christian Seifert, Frau Professor Müller, ich habe keine Ahnung, und dem Pressesprecher, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, die haben das dann da so vorgestellt und natürlich Christian Seifert total begeistert, dass da 30 Leute sich 12 Stunden hingesetzt haben, ein bisschen über Fußball diskutiert haben, dann auch noch so ein interdisziplinäres Team. Also wirklich, da kann man echt richtig feiern. Ja. Dementsprechend hat er sich bedankt, hat natürlich gesagt, ja, dass es schwierig ist. Und am Ende gab es dann, und dann hat er das Wort an Frau Müller übergeben. Müller ist auch an die Professorin übergeben. Die Professorin im Bereich Moderation, glaube ich. Auf alle Fälle hat sie die Taskforce geleitet über die Wochen. Die hat dann in der Pressekonferenz die Ergebnisse vorgestellt, hat erstmal erzählt, wie sich die Taskforce den Fußball 2030 vorstellt. Ja, ich habe keinen Unterschied zu dem Fußball gesehen, den ich aktuell sehe, von dem, was sie gesagt hat. In diesem Bereich, da war es jetzt nicht wirklich überraschend, dass wir einen fairen Wettbewerb haben wollen, dass wir Spannung in einer Tabellenregion haben wollen und dass wir natürlich auch Weltspitze sein wollen, dass wir Nachhaltigkeit sehr wichtig finden und irgendwie, ja, ich glaube, Frauen und Mädchen Fußball gleichgestellt mit dem Männerfußball und so weiter. Und dementsprechend ist es halt, und nachdem sie das dann formuliert hatte und uns in einem schönen Gedankenexperiment in den kleinen Traumreise mitgenommen hatte, hat sie uns dann da rausgeholt und hat dann erzählt, was dann die 17 Ergebnisse der Taskforce sind. Und ja, die möchte ich euch einmal erzählen. Ich habe sie nochmal zusammengefasst in 6 Oberthemen: Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Stabilität, die Beraterbranche, die Spielerberaterbranche, dann die Kommunikation mit den Fans. Dann zum nächsten Thema war es dann, die nächste Aufgabe war halt Frauenfußball und Frauen im Fußball. Und das letzte Thema war natürlich, dass man den Dialog aufrechterhalten möchte. So. Und dann wurden ein paar Handlungsempfehlungen gemacht. Bei Nachhaltigkeit beispielsweise wurde gesagt, es wäre sinnvoll, sich eine Ratingagentur als Partner zu holen und die Unternehmen dann raten zu lassen nach sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Man muss ja schon sagen, es ist ein Fortschritt. Sie reden nicht mehr von sportlicher Nachhaltigkeit. Dieser Begriff ist einfach Bullshit, war immer Bullshit. Ging nur darum, den Traditionsvereinen ein bisschen Geld zuzuschustern. Und ist gut, dass der jetzt auch als historisches Wortkonstrukt noch existiert, aber nicht mehr im aktuellen Sprachgebrauch genutzt wird, weil der macht einfach keinen Sinn. Und sonst, wie sie es finanzieren wollen, das Wie hat dann natürlich gefehlt. Also im Endeffekt waren noch ein paar andere Themen, so zum beispielsweise bei der wirtschaftlichen Stabilität, was ja ein schwieriges Thema ist, wo, glaube ich, keiner jetzt eine direkte Lösung haben kann und hat. Und was auch über Jahre aufgebaut werden muss, haben sie dann gesagt, was ich ja gut finde, dass die 50 plus 1 Regel die Basis für einen Erfolg ist. Das heißt, dass die These, die ich im letzten Video hatte zum Thema Taskforce, stimmte. Die 50 plus 1 Regel soll bleiben. Allerdings haben sie dann gesagt, ja, Geld sei nicht alles, es ist auch viel Kreativität. Auf Deutsch heißt es, die Bundesligisten seien nicht kreativ genug, genug Gewinn zu generieren, mit dem sie dann den Sport finanzieren. Ja, das kann man so behaupten. Ich finde, das ist eine sehr, sehr steile These und die ist auch ziemlich frech. Weil, wenn wir uns jetzt gerade das letzte Jahr angucken und jetzt dieses Jahr, also ich sehe nicht viel Innovationskraft, ich sehe nicht viel Kreativität, ich sehe viel Engagement, was soziale Sachen angeht, so Solidarität. Das ist alles in der Gesellschaft aktuell sehr, sehr gut, aber dass wir jetzt innovative, kreative neue Geschäftsmodelle in der gesamten Gesellschaft sehen, ist aktuell nicht der Fall. Warum soll jetzt der Fußball plötzlich genau der Ort sein, wo das alles kommt? Das, also für mich, also war das eine absolute Frechheit, das so zu formulieren, weil ja, Ideen bringen Geld, also wenn man die dann umsetzt. Da gehört aber ein bisschen was dazu und manchmal auch ein bisschen Budget. So. Und dann finde ich das halt abenteuerlich, wenn man dann sagt, ja, werdet mal ein bisschen kreativer. Dann geht es weiter. Für die Beraterbranche wollen sie eine eigene Instanz der DFL, des DFBs aufbauen oder empfehlen sie eine eigene Instanz aufzubauen, die halt diese Beratungsfunktion übernimmt. Fakt ist aktuell, die Berater sind absolut legitim, haben ihre Legitimation, weil die Spieler das ja brauchen. Sie würde es ja nicht geben, wenn die Spieler es nicht glauben zu brauchen. Da sind natürlich einige Fehler jetzt im System drin, dass die Spieler das brauchen. Und da muss man ansetzen. Und da kann eine Lösung sein, dass die DFL, der DFB irgendwie Beratungsstellen aufbauen. Allerdings bin ich da skeptisch, wie das wird. Sie haben natürlich auch gesagt, die Beraterbranche muss reguliert werden. Das stimmt definitiv, aber da DFL und DFB Hand in Hand schlecht gearbeitet. Also es ist wirklich aktuell so, du machst einen Deal, gehst dann auf die DFB-Website, kannst dich da als Spielerberater registrieren, zahlst glaube ich 500 Euro als Spielerberater und bist plötzlich, also als Spielerberater und bist plötzlich Spielerberater und darfst die Kohle kassieren. Das ist natürlich relativ wenig. Du brauchst keine Ahnung haben von irgendwas, um Spielerberater zu werden. Davon mal abgesehen glaube ich aber gar nicht, dass sie die Spielerberater konkret meinen, weil die Spielerberater, oder eine deren Aufgabe ist ja die Spieler zu beraten und teilweise dann auch zu vermitteln. So, also viele Spielerberater machen das natürlich dann auch. Aber im Prinzip sind die, die doch am meisten Kohle verdienen, sind doch nicht die Spielerberater, die irgendwie 10% des Gehalts bekommen und die Spieler vertreten vor dem Verein, sondern die auf die Deals aus sind, also die Spielervermittler, die dir nur sagen, oh, du willst weg, ja, komm mal her. Ich habe da Kontakte, ich mache von der Seite Druck, ich mache von der Seite Druck, ich mache von der Seite Druck auf den Verein, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, das sind die viel größeren Probleme, aber wir können sie natürlich alle in einen Topf werfen und sagen, das sind alle Spielerberater. Kein Problem. Wir brauchen ja nicht so präzise sein, gerade wenn wir so viele interdisziplinäre Leute haben. Präzision brauchen wir da nicht. Dann geht's weiter, war das nächste die Fankommunikation. Da bin ich sehr, sehr wütend geworden und es hat mich auch sehr, sehr enttäuscht. Die haben ja gesagt, sie wollen die Fankommunikation so gestalten, dass es sozusagen einen Vertrag gibt, wie die Fußballunternehmen ihre Fans, ihre Kunden ansprechen sollen. Und da soll es dann gemeinsam eine Struktur, also ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, aber irgendwie so eine Art Vertrag, wie das dann ein Bundesligist zu tun bzw. zu lassen hat. Ja, das kann man machen, aber das ist scheiße. Also wir wollen doch nicht ernsthaft, wie wollen wir einem Ultra, einem HSV-Ultra erklären, dass der HSV genauso kommuniziert wie Bremen oder Pauli? Wie wollen wir das zwischen Dortmund-Fans erklären und Schalke-Fans erklären? Das funktioniert nicht. Die wollen anders angesprochen werden, die haben andere Interessen und diese Diversifikation müssen wir behalten. Wir wollen nicht 18 oder 36 Mal den gleichen Verein haben. Das langweilt uns. Und das würde das Produkt extrem reduzieren. Wir müssen uns im Kopf behalten, diese Fans sind verdammt nochmal Kunden und nicht irgendwelche Leute, wo man irgendwie, die sowieso immer das Interesse haben. Das passiert nicht. Die Leute verlieren dann auch das Interesse. Wenn ich den Unterschied nicht erkenne zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund, dann bin ich auch nicht bereit, ins Stadion zu gehen. Und ich glaube, mit dieser Idee, das war die schlechteste von allen. Sie haben es versucht, aber das macht die Liga kaputt. Wenn wir in der Kommunikation, in der Ansprache nicht unterscheiden, die Kundengruppen, die Interessengruppen nicht unterscheiden, dann wird das schief gehen. Und wenn sowas käme, und ich gehe davon aus, dass die 36 Geschäftsführer, also die 36 Gesellschafter der DFL, die 36 Geschäftsführer der Fußballunternehmen, die werden auch sagen, das ist Bullshit. Was natürlich schon stimmt, ist, dass die Kommunikation mit den Fans als Gesamtgruppe und der DFL bzw. dem DFB bzw. den Vereinen nicht gut ist. Das muss verbessert werden. Aber was man dann halt darin gesehen hat, dass irgendwie, als noch Fans zugelassen waren, vor gefühlt 2 Jahren Dietmar Hopp-Plakate kamen und so weiter, die sollen natürlich nicht kommen. Deshalb, natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir Strukturen schaffen, dass die Kommunikation möglich ist. Aber zu sagen, wir machen eine gleichartige Kommunikation mit allen Fans, führt dazu, dass alle sich abwenden werden. Dann ist Netflix wirklich interessanter als die Bundesliga. Und ja, dann Frauen im Fußball. Finde ich gut, dass es erwähnt wurde. Ich habe nur keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Also, ich meine, guckt mich an. Ich hätte natürlich auch großes Interesse, also ich könnte natürlich auch großes Interesse haben, dass es nicht funktioniert. Weil jede Frau, die jetzt ins Management kommt, nimmt potenziell mir einen Platz weg. Aber das glaube ich nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, ich weiß nicht, auf welcher Basis eingestellt wird, aber die Basis ist nicht immer so, wird sich zu 100% rentieren. Habe ich zumindest das Gefühl. Dementsprechend, ich könnte natürlich das vertreten und sagen, ey, ich bin ein junger Mann, der will jetzt hier richtig schön ins Management von irgendeinem Verein. Und ich finde es gut, dass Frauen es nicht schaffen, weil, weiß ich nicht, könnte ich mit sonst was wie viel Vorurteilen kommen, aber das ist ja Quatsch. So. Und dementsprechend, finde ich es gut, dass es angesprochen wird, nur dass sie haben es natürlich auch wieder direkt kaputt gemacht. Ich habe selbst keine Lösung, wie das funktionieren soll, und ich glaube, niemand hat eine wirkliche Lösung. Dass da ein Ist-Problem dass da ein Problem ist, dass da etwas falsch läuft, das sieht, glaube ich, jeder. Aber ich habe keine Lösung. Und dann, was sie dann gemacht haben, das war die nächste Frechheit in dieser Pressekonferenz. Sie haben gesagt, ja, die Frauen können ja Schiedsrichterinnen werden. Das heißt, die DFL hat gesagt, oh, wir haben ja noch jemanden gar nicht mit in unsere Diskussionsrunde reingenommen. Ach, das liegt ja auch beim DFB. Gut, schieben wir die Frauen zum DFB, haben wir das Thema abgehakt. Also ernsthaft, Leute, das kann nicht wahr sein. Erstens kann es nicht wahr sein, dass die Schiedsrichter nicht da drin waren in der Taskforce. Schließlich sind das immer noch die mächtigsten Führungskräfte auf dem Platz. Und zweitens kann es einfach auch, und extrem wichtig für die Integrität des Wettbewerbs, für einen fairen Wettbewerb, wir haben ja auch keine Demokratie und sagen, nee, aber Richter wollen wir nicht dabei haben. Also, und dann noch sich diese Frechheit zu erlauben, zu sagen, ja, die Frauen können Schiedsrichter werden. Also ich finde, das ist abenteuerlich, vor allem wenn man sieht, wie viele Frauen schon jetzt in der dritten und zweiten Liga pfeifen. Also oder beziehungsweise es sind auch immer noch nicht viele, aber ich glaube, jetzt ist dieser Rafalski da, Bibiana Steinhaus macht aktuell nur noch Video. Ja, macht sie. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein paar mehr nachkommen, aber ich habe das Gefühl, im Schiedsrichterwesen haben wir diese Möglichkeit noch. Dann, was ich auch finde, ist dann das letzte, der letzte Punkt war ja das mit dem Dialog, den Taskforce-Dialog aufrechtzuerhalten. Ja, finde ich auf der einen Seite sinnvoll und richtig, auf der anderen Seite ist da jetzt nicht so viel rausgekommen, dass ich sage, ja, stimmt. Aber dementsprechend finde ich es so, empfinde ich es so, als sei das für die Teilnehmer, zumindest, ich weiß nicht genau, wer jetzt da alles davon verdient hat, die sehen dann die Option, sich als wichtig zu verkaufen und dann einfach zu sagen, ja, wir machen das natürlich gerne weiter, aber das Honorar muss schon fließen. Und ihr braucht das ja. Und mitschwingen tut ja auch, ihr braucht das ja auch, weil sonst passiert ja nichts. Aber im Prinzip haben sie ja auch nichts geleistet. Also sie haben ja nicht mal was Sinnvolles gesagt. Ich habe das Gefühl, sie haben sich noch nicht mal angeguckt, wie der Stand der Dinge ist in der Liga. Also wie viel investieren denn die Vereine in Nachhaltigkeit? Welche Nachhaltigkeitsprojekte machen die? Da habe ich das Gefühl, dass sie sich das einfach nicht anguckt haben. Und wenn sie jetzt wenn die DFL eine Ratingagentur beauftragen sollte, glaube ich, dass es sehr, sehr interessant wird, das Ergebnis. Und ich kann mir vorstellen, dass es überdurchschnittlich ist im Vergleich zur Restwirtschaft. Ja, und dann, also Schiedsrichterwesen ist für mich nicht verständlich, wie das nicht im Thema des Integrieren, des fairen Wettbewerbs angesprochen wurde. Und das andere Thema ist halt, wir haben auch gar nicht überlegt, wie wir das, also es hieß Taskforce Profifußball, da hat sich dann die DFL gedacht, gut, das sind nur uns beiden Ligen. Wir sehen aktuell, dass auch die Dritte Liga eine Profiliga ist. Wir sehen ein paar Regionalligen, die eine Profiliga sind, die ja theoretisch mit hätten in Dialog reingehört hätten. Aber gut, haben wir jetzt verpasst die Chance. Aber das nächste Problem ist ja was jetzt entstehen könnte, ist die Möglichkeit aufzusteigen. Wir haben aktuell das Problem. Letztes Jahr war Wiesbaden, glaube ich, in der zweiten Liga mit einem Stadion, was den Anforderungen nicht genügt hat. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob Würzburgs Stadion den Anforderungen genügt. Ist dieses Jahr ja auch ziemlich egal, weil ja sowieso keiner im Stadion ist. Aber es gibt halt diese Anforderungen an ein Stadion. Und man sieht jetzt schon, dass viele Fußballunternehmen, die aus der dritten Liga hochkommen, diese Anforderungen schwer, ganz schwer nachkommen können. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 4 Jahre dauert das noch, aber in 4 Jahren haben wir dann vielleicht in der Lizenzierung oder vielleicht sogar nächste Saison schon, haben wir in der Lizenzierung Nachhaltigkeitsanforderungen, was weiß ich. X% des Umsatzes oder eine fixe Summe muss in Nachhaltigkeitsprojekte investiert werden. Ich glaube, oder wir gehen noch weiter, wir sagen, wichtig sind für uns nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern wir sagen halt, wir machen uns Grenzwerte. So hoch dürfen die Emissionen sein. Oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, was halt kostet, was halt wieder Kosten verursacht, was einen Stadionumbau provoziert. Da gibt es halt viel in der Lizenzierung, zum einen gibt die Lizenzierung viel Möglichkeiten, da zu regulieren. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, dass wir genau diese Gap zwischen zweiter und dritter Liga extrem groß werden lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde die dritte Liga eigentlich ganz cool. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt diesen Dauerzustand, dass der Meister nicht aufsteigen darf, egal aus welchen Gründen, oder nicht aufsteigen kann, da in der dritten Liga provozieren, das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr kontraproduktiv. Und da müssen wir unbedingt aufpassen, dass es nicht der Fall ist, oder dass es nicht der Fall sein wird. Also abschließend kann man sagen, die Taskforce hat gearbeitet. In 12 Stunden haben sie natürlich auch nicht viel Zeit gehabt. Im Endeffekt sehe ich es so, wenn sie weniger herausgearbeitet hätten, wäre es schon peinlich, weil die Aufgaben, die Themen wurden ja genannt von der DFL. Wenn man da dann einfach mal einen schönen Satz draus strickt, ist nicht so kompliziert. Also ich finde, weniger wäre peinlich und mehr hätte mich aber auch verwundert. Dementsprechend, also ich sehe keinen Grund, diese Taskforce in dieser Besetzung aufrechtzuerhalten. Die Themen zu besprechen, für die Themen Lösungen zu finden, sehe ich schon als sehr, sehr relevant an. Aber ich sehe es nicht als relevant an, dass die Taskforce sich da mal Schulter klopft für Sachen, die halt sinnlos sind. Naja, das war jetzt auch mein zweites Video zum Thema Taskforce. Mal die Ergebnisse. Wenn ihr anderer Meinung seid und meint, diese Ergebnisse müssten wir zelebrieren, wie, weiß ich nicht, wie ein Geburtstag, wie die Stunde Null, dann würde mich das sehr wundern, aber ich würde mir gerne die Argumente anhören. Und ja, das war's dann heute auch wieder thematisch. Da freue ich mich, wenn du nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder einschaltest und dann gibt es ein neues Video. Zu einem Thema im Fußballmanagement, dem geilsten Thema der Welt. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Scrollt mal runter in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ihr findet sowohl direkt beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, schreibt mir und ein paar wichtige Informationen gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.